dir geschehe nach deinem Glauben. Ja, wie geschieht dir dann, wenn dir nach deinem Glauben geschieht? Ah, okay. Kennt ihr dieses Medikament? Ein Medikament ohne Wirkstoffe. Ich glaube trotzdem an seine Wirkung. Die Placebo-Wirkung ist sogar schon wissenschaftlich bewiesen. Mehrfach sogar. Spritzen wirken bis zu 45% besser als Tabletten. Und wenn diese von Ärzten verabreicht werden, dann wirken sie noch besser als die von Krankenschwestern. Bittere und farbige Medikamente wirken besser. Und das hängt nicht von ihren Wirkstoffen ab, weil sie hat gar keine Wirkstoffe, diese Tablette oder diese Medikamente. Es hängt davon ab, von den Erwartungen, die wir an ihre Wirkung haben. Das heißt überhaupt nicht, dass die Patienten keine Schmerzen hatten oder wogegen sie diese Medikamente einnahmen. Es heißt einfach, dass ihre Erwartung da war, dass es nützt. Und es geschieht eben wirklich nach unserem Glauben. Sorry, ich bin leicht erkältet. Und das hat übrigens gar nichts mit Esoterik oder New Age oder so zu tun. Das ist einfach so. Gott hat sich verpflichtet, gemäß unserem Glauben zu handeln. Es hat nichts mit Glauben zu tun, sondern hat mit Gottes Versprechen, gemäß unserem Glauben zu handeln, zu tun. Ich möchte natürlich keinesfalls andeuten, dass unser Glaube in Gott auch irgendwie so eine Placebo-Wirkung hat. Ganz im Gegenteil, von unserem Glauben hängt nämlich ganz viel ab. Erstens unser ewiges Leben. Denn Jesus hat gesagt, wer immer an ihn glaubt, der wird ewig leben. Und wer an ihn glaubt und ihn aufnimmt, der hat das Recht, Gottes Kind zu sein. Also unser Glaube, der bewirkt extrem viel. Gott hat sich, wie gesagt, in seinem Wort verpflichtet, gemäß unserem Glauben zu handeln. Die Jünger haben dies erkannt. Darum baten sie, gib uns doch mehr Glauben. Oder mehre unseren Glauben. Schon erstaunlich. Ich habe nachgeschaut, was die Jünger alles schon erlebt haben. Die haben erlebt, wie der Jüngling von Nein auferweckt wurde. Die haben erlebt, wie Tausende von Menschen mit ein paar Broten und Fischen gespiesen wurden. Die haben erlebt, wie Blinde sehend wurde und so weiter. Da müsste man doch meinen, die haben genug Glauben, oder? Trotzdem sagen sie, gib uns doch mehr Glauben. Und der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Lukas 17, 5 und 6. Es ging Jesu natürlich nicht darum, Bäume zu verpflanzen oder Berge zu versetzen. Er wollte einfach deutlich machen, wie machtvoll Glaube ist. Alles, was Jesus getan hat, das tat er auf dem Geheiß seines Vaters. Es wäre für ihn kein Problem gewesen, mal schnell einen Baum zu versetzen oder einen Berg zu versetzen oder sowas, aber das hat Jesus nicht getan. Er hat in allem nur das getan, was der Vater ihn hieß zu tun. Es ist bemerkenswert, dass Jesus eigentlich gar nicht groß auf die Bitte seiner Jünger eingeht. Er sagt nur so klein wie ein Senfkorn, dann habt ihr genug Glauben. Schon im nächsten Vers spricht er von etwas anderem. Da geht es nämlich dann um die Herzenshaltung im Einsatz für Gott. Er bringt ein Gleichnis oder ein Vergleich von jemandem, der einen Knecht hat. Und er sagt, ja, angenommen, der hat einen Knecht, dann erwartet er doch, dass der Knecht das Feld bearbeitet, die Tiere versorgt und wenn er heimkommt, muss er dem Meister zu essen machen. Und abschließend tut er diesen Vergleich mit dem Satz, wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Das heißt, letztendlich zählt für Gott eigentlich nicht die großen Glaubenstaten, die wir tun, sondern Gott sucht Treue in dem, was er uns aufgetragen hat, dass wir treu sind. Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es ja um unseren Glauben und nicht um Treue und Gehorsam. Vor ein paar Jahren habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich hatte den Eindruck, Gott fragt mich, weißt du, was mich am meisten ehrt? Ich von meinem Typ her habe gedacht, ja, Lobpreis, logisch. Aber Gott hat gesagt, mich ehrt am meisten, wenn du mir vertraust. Darin will ich mich üben. Soweit mein Tagebucheintrag. Und darin übe ich mich immer noch. Ihm vertrauen. In der Vorbereitung auf diesen Input bin ich auf einen Vers im Römer gestoßen, der dies untermauert. Im Römer 4,20 lesen wir, von Abraham wird gesagt, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Also indem er Gott ehrte, wurde er in seinem Glauben gestärkt. Das ist die NGÜ, der Schlachter übersetzt das ein bisschen anders. Der sagt, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Also indem er Gott die Ehre gab, wurde er stark im Glauben. Ich denke, es ist sehr hilfreich, wenn wir Gott in Dingen die Ehre geben, die uns im Glauben herausfordern. Also wenn ich Heilung brauche oder Wegweisung, dann bete ich Gott an als den Hirten oder als den Heiler. Das hilft mir im Glauben. Ich bin diesem kleinen Unterschied der Übersetzung nicht wirklich nachgegangen. Ich denke, es ist egal, ob wir Glauben haben durch Ehre geben oder Ehre geben durch Glaube haben. Egal, warum. Hauptsache, wir haben Glauben und wir geben ihm die Ehre, oder? Eine sehr gute Definition von Glauben finde ich folgende. Glaube bedeutet, der Gegenwart, der Absicht, der Kraft und dem Charakter Gottes zu vertrauen. Glaube bedeutet, der Gegenwart, der Absicht, der Kraft und dem Charakter Gottes zu vertrauen. Ich bin der absoluten Überzeugung, es ehrt Gott am allermeisten, wenn wir ihm einfach als Person vertrauen. Wenn wir wissen, er ist unser Vater, der es nur gut mit uns meint, ganz egal, was geschieht. Wenn wir vertrauen seinen Fähigkeiten, seinen guten Absichten und nicht irgendwie so Zweifel haben, meint er es wirklich gut und kann er das wirklich und so. Hat Gott sich denn durch die Geschichte der Menschheit und durch unsere Leben als ein guter, mächtiger Gott bewiesen? Ja oder nein? Ich würde sagen ja. Durch all die Jahrzehnte oder durch mein Leben hindurch kann ich sagen, Gott ist absolut gut und absolut fähig. Er ist immer da. Aber natürlich bewahrt uns Gott nicht vor Schwierigkeiten oder großen Herausforderungen. Manchmal auch vor Glaubenskrisen oder sogar vor Niederlagen nicht unbedingt. Aber er ist immer da. Er ist immer unser Helfer. Er will uns immer zur Seite stehen. Ich bin der Meinung, dass reife Persönlichkeiten, starke Glaubensvorbilder nicht einfach so geschehen. Sie werden geformt und oft gerade auch durch schwierige Herausforderungen, durch Kämpfe, vielleicht sogar durch Niederlagen, aber vor allem durch das Dranbleiben an unserem guten Herrn, inmitten von Schwierigkeiten. Oder so wie es der Smith Wigglesworth, der Apostel des Glaubens, sagte, großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen entstehen. Prüfungen kommen. Es geht Gott offensichtlich nicht darum, dass wir einfach so easy durch das Leben kommen. Gott möchte uns weiterentwickeln. Er möchte in ihm verwurzelte Persönlichkeiten. Jede Herausforderung, jedes Problem zielt darauf aus, dass wir weiterkommen, dass wir ihm näher kommen, dass wir befördert werden. Letztendlich wird nämlich niemand zu Schande, der auf dem Herrn vertraut. Auch wenn wir vielleicht ein anderes Erleben manchmal uns wünschten. Als Josef im Gefängnis dem Unschen Tschüss sagte, nachdem er dessen Traum richtig interpretiert hat, der hatte natürlich gedacht, ja, nächstens werde ich auch entlassen, oder? Ist ja logisch. Ich habe dem gesagt, erinnere dich an mich und erzähl dem Pharao, wie gut ich das gekonnt habe, deinen Traum zu interpretieren und dass ich unschuldig hier im Gefängnis bin und so weiter. Aber es gab ja nichts. Und ich bin mir ganz sicher, der Josef, der betete jeden Tag, dass Gott den Mundschenk daran erinnert oder dem Pharao oder so, dass er auf jeden Fall bald rauskommt. Die Tage, die Wochen, die Monate, sie strichen dahin und nichts geschah. Aber der Josef blieb bei Gott dran. Er hat nicht aufgegeben. Und im Grunde genommen sehen wir hier gut die drei Möglichkeiten oder nur die drei Möglichkeiten, wie Gott auf unsere Gebete reagiert. Erstens ist mit Ja, zweitens ist noch nicht und drittens, ich habe Besseres vor. Mit erstens haben wir natürlich keine Mühe. Ja, juhu, sofort, gut, alles tipptopp. Logisch. Bei zwei noch nicht, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Denken wir, ja, also, könntest doch jetzt doch schon mal eingreifen und ich bete jetzt schon lange und weiß ich was. Und bei drei, ich habe Besseres vor, da sind wir echt herausgefordert. Wissen wir oder weiß Gott es besser? Oftmals bleiben da auch wirklich tiefe Fragen. Und Verwirrung, warum Gott nicht eingreift. Ich weiß bis heute nicht, warum Jürgs Schwester so jung mit 32 an Krebs wegsterben musste von einem kleinen Kind. Obwohl wir gebetet haben, geglaubt, gehofft. Keine Ahnung, wieso das geschah. Aber dieses Rätsel darf in mir nicht Zweifel an Gottes Güte bringen. Und da muss ich mir immer wieder sagen, egal was passiert, ich darf dem Zweifel, dass Gott es nicht gut mit mir meinen könnte oder vielleicht nicht gerade seine Aufmerksamkeit hat heute oder so, dem darf ich keinen Raum geben. Denn an Gottes Güte ändert mein Erleben überhaupt nichts. Und wenn ich daran zweifle, dass Gott es gut mit mir meint, dann ist schon 1-0 gegen mich. Dann habe ich eigentlich schon verloren. Darum ist es so total wichtig, dass wir in guten Zeiten die Freundschaft mit Gott richtig pflegen. Dass wir uns ganz nah zu ihm ziehen lassen und uns begeistern lassen von ihm. Und das Bewusstsein wirklich nähren, dass wir tief verwurzelt in ihm und seiner Güte sind. Dass uns ganz hundertprozentig sicher ist, wie wohl er uns will und wie lieb er uns hat. Nicht erhörte Gebete dürfen mir nicht die Autorität bekommen, an Gottes Güte zu zweifeln. Denn ich stütze mein Glauben nicht auf Gebetserhörungen, sondern auf die Bibel. Demgegenüber helfen uns natürlich vergangene Gebetserhörungen ganz gewaltig, ist ja klar. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir uns aufschreiben, was wir mit Gott erleben, dass es uns bewusst bleibt. Und darum liegt auch eine große Kraft im Zeugnisgeben. Wir ermutigen andere dadurch, was wir mit Gott erlebt haben und bauen ihren Glauben auf. Vergangene Glaubenserlebnisse helfen uns dabei, für momentane Herausforderungen zu glauben. Und dazu habe ich mal einen ganz guten Spruch gelesen. Alles, was ich gesehen habe, lehrt mich, Gott für alles, was ich noch nicht sehe, zu vertrauen. Also alles, was ich bis jetzt erlebt habe, und wenn ich zurückschaue in meinem Leben, habe ich Gott so vielfach erlebt, dass es mir eigentlich leicht fallen müsste. Es fällt mir nicht immer leicht, aber es müsste mir eigentlich leicht fallen, ihm zu vertrauen. Sich daran zu erinnern, wer Gott ist, was die Bibel über ihn aussagt, wie wir ihn erlebt haben, das stärkt unseren Glauben. Die Bibel enthält ja so viele Verheißungen, wahrscheinlich für jede Lebenslage eine. Zu jedem Problem gibt es bestimmt mindestens eine Verheißung. Manche sind bedingungslos und manche sind an Bedingungen geknüpft. Jede Verheißung bringt einen anderen Aspekt von Gottes Charakter zum Ausdruck. Zum Beispiel seine Großzügigkeit, seine Treue, sein Wunsch, uns Gutes zu tun, sein Schutz, seine Versorgung, seine Hilfe, seine Wegweisung, sein Trost und so weiter. Natürlich fehlt mir jetzt nun hier die Zeit, alles aufzulisten. Aber auf jeden Fall ist es gut, wenn wir uns das bewusst machen. Was sagt die Bibel über Gott aus? Und immer wieder darüber meditieren. Es ist nämlich genau das, was laut Römer 10, 17 unseren Glauben stärkt. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Unser Glaube sollte also eine Reaktion auf das Wort Gottes sein. Ja, was sagt denn die Bibel alles so über Gott? Ich habe ein paar glaubensstärkende Tatsachen über Gott herausgepickt. Ich beginne mit den Namen, die Gott sich selber gegeben hat. Denn die Namen sprechen für seinen Charakter und seine Absichten. Okay. Ein Name, den Gott sich gegeben hat, ist Yahweh Jireh. Er ist dein Versorger. Dir wird gar nichts mangeln. Yahweh Nissi. Er ist das Panier oder der Banner, der Orientierungspunkt. Er ist Yahweh Rapha, der Heiler. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist Yahweh Rohi, unser Hirte, der uns führt auf grüne Auen und an frische Quellen. Er ist Yahweh Shalom, unser Friede. Er ist Yahweh Shammah, der Gegenwärtige, der immer da ist. Und er ist Yahweh Tzidkenu, deine Gerechtigkeit. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Zusagen in der Bibel, was Gottes Absicht ist oder was er möchte mit uns. Siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches, sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Also Gott ist absolut allmächtig, das hat auch Jesus wiederholt. Ich bin der Gott alles, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich, denn für Gott ist alles möglich. Dann seine Gegenwart, er ist immer und überall bei dir. Das hat er schon im Alten Testament gesagt, ich stehe dir bei und behüte dich, wo du auch hingehst. Und auch hier hat Jesus das im Neuen Testament wiederholt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. In Matthäus 28. Oder im Jesaja sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Ich bin da, du brauchst dich nicht zu fürchten. Oder Hebräer 13. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Er hat gute Pläne und Absichten mit dir. Jeremia, der sehr bekannte Vers 29,11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens, euch eine Zukunft zu geben. Oder im Psalm 84, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen den Aufrichtigen. Oder im Psalm 37,5 wird uns gesagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es, wie machen? Er wird es wohl machen, dass es wohl gelingt uns. Außerdem sagt die Bibel mehrfach, wir brauchen uns nicht zu sorgen, weil er, unser liebender Vater, es ja schon tut. Und er kann es viel besser als wir. In Matthäus 7,11 sagt Jesus, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Wie viel mehr, wenn schon wir schwache Menschen unseren Kindern gerne Gutes tun? Wie viel mehr, unser lieber Vater im Himmel? Oder in Petrus heißt, alle Sorgen werft auf euch, denn er sorgt für euch. Im Jesaja nochmal, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. So viel, so wunderbare Verheißungen, Aussagen aus der Bibel. Ich habe jetzt nur ganz wenige rausgepickt. Aber ich frage mich, Was wäre, wenn wir die wirklich glauben würden? Wie sähe unser Leben aus? Sorgenfrei, oder? Sorge dich nicht, denn ich sorge für dich. Wir wären so befreit, wenn wir wirklich so leben würden. Ich sag's mal, das Einmaleins des Glaubens, so die kleinen Dinge im Alltag. Wir alle glauben ja, dass Jesus für uns starb, dass er auferstand. Wir glauben das alles, aber sind wir uns dieser Realität, dieser Aussagen auch wirklich bewusst? Und leben wir dies auch? Denken wir vielleicht, es hat noch etwas mit uns, mit unserer Leistung zu tun, die wir vielleicht nicht bringen können? Hat es das? Ja und nein. Ich sehe das wie beim Strom. Der Strom steht immer zur Verfügung. Aber es ist meine Aufgabe, den Stecker in die Steckdose zu stecken. Vielleicht braucht mein Stecker auch mal einen kleinen Check-up. Vielleicht lässt er den Strom nicht mehr so gut fließen. Aber der Rest ist bei Gott. Ich muss mich nicht sorgen, ob da Strom drin in der Steckdose ist oder nicht. Ich muss nur meinen Stecker einstecken und glauben, dass der Strom fließt. Psalm 33 sagt, denn das Wort des Herrn ist wahrhaft und was er zusagt, das hält er gewiss. Und auch im Römer lesen wir, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und der Paulus toppt das noch im Epheser 3,20. Und halten wir uns vor Augen, Gott vermag weit über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen. Gemäß seiner unerschöpflichen Kraft, die in uns wirkt. Halten wir uns das vor Augen? Vor Augen halten heißt nicht irgendwo im Hinterkopf, sondern vor Augen halten. Er vermag weit über die Maßen mehr zu tun. Weit über die Maßen mehr zu tun. Wir müssen uns diese Aussagen aus der Bibel immer wieder aneignen. Und jemand, der das wirklich getan hat, ist der Smith Wigglesworth, den ich ja vorher schon zitiert habe. Und er hat das wirklich gut ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott hat uns durch Christus privilegiert, überdurchschnittlich zu leben. Diejenigen, die lieber gewöhnlich leben, können dies tun. Aber was mich betrifft, das werde ich nicht. In mir ist eine Kraft wirksam, die stärker ist als alles andere. Das Leben in mir ist 1000-mal größer als von außen sichtbar. Und so eine gesunde Selbstsicherheit, oder ich sag's mal, Gott in mir Sicherheit, die brauchen wir. Ich befürchte, dass wir als Gemeinde, wir als Kinder Gottes uns nicht wirklich bewusst sind, welch eine Kraft in uns wirksam ist. Jesus hat gesagt, dass er seine Gemeinde bauen wird und dass die Pforten der Hölle nicht widerstehen können. In Matthäus 16,8 lesen wir, und ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Mir gefällt, wie die Message oder die Amplified es übersetzt eigentlich noch fast besser. Sie sagt so, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Eine Gemeinde voller Kraft, sodass nicht mal die Pforte der Hölle sie aufhalten kann. Nicht mal die Pforte der Hölle kann die Gemeinde Jesu aufhalten. Könnte es sein, dass die Gemeinde Jesu ähnelt, darum bemüht ist, dass sie nicht von der Hölle überwältigt wird, anstatt dass wir die Pforten der Hölle überwältigen? Wir haben nicht den Auftrag, uns vor dem Bösen zu schützen. Wir haben den Auftrag, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und das ist ein Unterschied. Darum hat wahrscheinlich auch Paulus im Epheser und im Thessalonicher, im Epheser redet er vom Schild des Glaubens und im Thessalonicher vom Brustpanzer des Glaubens. Beides trägt man beim Angriff. Er redet nicht vom Rückenpanzer, im Fall wir davon rennen müssen, im Fall einer Flucht. Er redet davon, dass wir Macht haben, im Namen Jesu vorwärts zu gehen. Ich denke, Glaube ist ähnlich wie Muskeln. Die müssen wir manchmal etwas herausfordern und trainieren. Manchmal müssen wir auch im Glauben etwas wagen. Wir sind nicht berufen, einfach Stuhlwärmer zu sein. Wir sind berufen, im Alltag unseren Glauben einzusetzen und im Glauben vorwärts zu gehen. Die Qualität von Winterreifen, wann werden die erprobt, wenn es keinen Schnee hat oder in der Garage? Nein, in einem schneereichen Winter werden die Pneus erprobt. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn wir mal aus der Komfortzone herauskommen, wenn wir mal etwas wagen, dann wird sich unser Glaube beweisen. Und Jesus wird sich ganz sicher beweisen, denn er stellt sich dazu. Es gibt eine interessante Geschichte in 2. Chronik 20. Die habe ich beim letzten Lobpreisabend aufgegriffen und ich möchte sie hier nochmal ein bisschen wiederholen. Weil ich finde, es passt gut. Die Moabiter und die Ammoniter und einige Sippen der Meoniter erklärten Josaphat, dem König Judas, den Krieg. Ein Bote kam zum König und sagte, du, die sind schon ganz nah herangekommen und ein riesiges Heer wird uns belagern. Und diese Nachricht, die jagte Josaphat Angst ein. Es ist legitim, wenn wir auch mal Angst haben vor Bedrohung. Aber er wusste, was er tut, was er darauf tun muss. Er hat zum Gebet und zum Fasten ausgerufen und er hat zuerst Gott einige Erlebnisse erzählt, wie Gott schon bereits eingegriffen hat. Ich denke, das wusste Gott schon noch, aber er hat sich somit das auch in Erinnerung gerufen. Und er schloss dann sein Gebet mit, wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Doch wir vertrauen auf dich. Doch wir vertrauen auf dich. Wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, gibt es doch noch einen Ausweg, nämlich auf Gott zu vertrauen. Und dann kam der Geist des Herrn über Jahasael, einen Leviten, und der prophezeite, dass Gott ihnen einen riesigen Sieg geben würde und sie retten würde. Und Josaphat stimmte daraufhin ein Loblied an und pries Gott für diese Verheißung. Und er handelte auch noch gemäß diesem Glauben. Er traf nämlich eine mutige Entscheidung. Er stellte die Sänger zuvorderst an die Spitze des Heeres. Sie mussten trotzdem noch kämpfen. Also Gott hat nicht gesagt, bleibt zu Hause und dreht die Daumen, ich mache das alles für euch. Sie mussten trotzdem noch in den Kampf ziehen. Aber sie stellten die Lobpreiser zuvorderst. Ist ganz klar, Lobpreis hat eine gewaltige Macht. Aber ich finde, es drückt auch extrem viel Glauben aus. Also ich weiß nicht, wie ich mich persönlich gefühlt hätte, vielleicht mit der Flöte da zuvorderst, mit gegen Speer bewaffnete Männer und alle die Bewaffneten sind hinter mir. Also das ist ein Schritt des Glaubens, da nach vorne zu gehen. Und ich finde auch so cool, was sie da gesungen haben. Ihr Songtext war total einfach, preis den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Sie haben nicht mal große Siegeslieder gesungen, sie haben einfach Gottes Güte besungen. Preis dem Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Wir leben von seiner Gnade und die hört kein Ende. Ob wir das jetzt verdienen, diesen Sieg oder nicht, seine Gnade, sie hört niemals auf. In dieser unmöglichen Gefahrensituation, wo sie echt Angst hatten, machten sie sich einfach ihrem Gott bewusst, dass er groß ist, dass seine Gnade nie aufhört. Und unbewaffnet traten sie diesem Heer entgegen und Gott gab ihnen einen riesigen Sieg. Ich denke, es ist ähnlich wie bei Trapezkünstlern. Wenn der eine sein Trapez nie loslässt, kann der andere auch nicht beweisen, dass er ihn auffängt. Glaube setzt positive Kräfte frei. Vervollständige doch mal für dich den Satz, ich glaube das. Wenn wir das tun, das setzt doch irgendwie eine positive Energie in uns frei. Noch besser ist es, wenn wir es laut aussprechen. Ich glaube das. Zum Beispiel Gott Großes tun wird im Wallis. Da liegt eine Dynamik drin, wenn wir solche Dinge aussprechen. Denn Glaube beflügelt. Darum sind auch proklamative Lieder im Lobpreis so wirkungsvoll. Natürlich geht es im Lobpreis eigentlich um etwas anderes. Aber wenn wir da so singen, ich traue dir Großes zu oder weiß ich was, du bahnst einen Weg inmitten durchs Meer, das setzt doch etwas in uns frei. Das hat eine positive Nebenwirkung, nämlich den Glauben. Jesus sagte in Markus 10, 27, Für Gott ist alles möglich. Und ein Kapitel zuvor sagte, für den, der glaubt, ist alles möglich. Also für Gott ist alles möglich und wenn wir ihm glauben, ist für uns auch alles möglich. Interessant, oder? Wenn wir zwei so zusammen, dann haben wir so ein großes Potenzial, dann steht uns so viele Möglichkeiten offen. Eine Volksweisheit, die besagt, Wissen ist Macht. Stimmt, teilweise. Der Wissende hat immer mehr Macht über den Unwissenden. Aber eigentlich, finde ich, stimmt nur begrenzt. Glaube hat die viel größere Macht. Denn ihm ist nichts unmöglich. Wissen manchmal, wenn du etwas weißt, es ist unmöglich, es geht unmöglich, dann bist du schon zerstört. Aber wenn du glaubst, bei Gott ist alles möglich, dann ist es eben auch möglich. Ich fasse zusammen die Dinge, die uns helfen und unseren Glauben stärken. Zuerst das Pflegen einer Freundschaftsbeziehung mit Gott. In guten Zeiten, wenn es uns gut geht, dann müssen wir einfach nah bei Gott sein. Wir müssen ein gutes Fundament legen, wissen, wer unser Gott ist, wissen, dass er es gut mit uns meint und dass er nur gute Absichten mit uns verfolgt. Zweitens, das Erinnern an vergangene Glaubenserfahrungen. Sie uns erinnern, wo hat Gott mir schon geholfen? Oder wo hat Gott dem und dem geholfen? Was habe ich schon erlebt mit Gott? Wie viele Gebetserhörungen habe ich schon erlebt? Und so weiter. Das Festhalten und Aneignen von göttlichen Verheißungen. Wir müssen unser Leben wirklich mit Gutem füllen. Unsere Gedanken mit Gutem füllen. Unsere Gedanken mit dem Gedankengut der Bibel füllen. Es reicht nicht, einmal am Tag oder vielleicht einmal in der Woche die Losung zu lesen. Wir müssen über das meditieren, dass Gott unser Hirte ist, dass er mit mir vorwärts gehen will und so weiter. All die guten Verheißungen aus der Bibel, dass wir uns keine Sorgen machen müssen und so weiter. Über die meditieren, das wirklich verinnerlichen. Und dann viertens Glaubensschritte wagen. Etwas mal wagen. Ich habe mir noch nicht lange mal gesagt, ich möchte auch etwas erleben. Ich möchte jetzt wirklich mal konkret, eine Freundin von mir hat erzählt, sie war so traurig irgendwie und saß bei einem Brunnen und hat geweint und dann hat sie so aufgeschaut und dann hat da jemand auf dem Brunnen geschrieben, Gruß von Jesus. Und da habe ich gedacht, wow, sowas möchte ich jetzt auch mal erleben. Dann habe ich ein paar Wochen, muss ich sagen, für sowas gebetet, habe immer gedacht, Jesus, ich warte eigentlich auf den Gruß für dich. Ich muss sagen, ich habe nicht so einen Gruß so eindrücklich bekommen, aber ich habe ganz viele Grüße von Jesus bekommen, weil ich mein Herz darauf trimmte, auszuschauen. Ich hab den Himmel schön gesehen und habe gedacht, wow, das ist auch ein Gruß von Jesus. Oder die Vögel pfeifen. Wow, das ist auch, manchmal müssen wir die kleinen Dinge sehen. Klar, ich hätte natürlich noch lieber eine Postkarte vom Himmel bekommen. Liebe Grüße, Jesus, ich liebe dich oder irgendwie sowas. Aber wenn wir uns trimmen, auch die kleinen Dinge zu sehen, unsere Sinne schärfen und auf Gott tunen, sagt man tunen, ja, einstimmen, das hilft uns so enorm. Und dann können wir auch Glaubensschritte wagen. Zum Schluss möchte ich noch ein super schönes Zitat bringen. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik von morgen zu hören. Glaube ist der Mut, schon heute danach zu tanzen. Und ich denke, wenn wir uns bewusst sind, die ganze Dimension des Himmels steht uns zur Verfügung, dann haben wir doch allen Grund, um zu tanzen. Ich möchte noch beten und dann wird Max uns ins Abendmahl einleiten. Ich finde das ganz gut, dass wir das nach der Predigt nehmen. Einfach so wirklich im Glauben. Wir nehmen diesen zerbrochenen Leib für unsere Gesundheit. Wir nehmen dieses vergossene Blut für unsere Reinheit, dass wir gerecht gemacht worden sind. Einfach so wirklich im Glauben. Wir nehmen das nicht nur als Ritual, sondern wir nehmen das ganz bewusst ein. Vater, und so danke ich dir von Herzen, dass du uns die Möglichkeit geschenkt hast, an dich zu glauben. Herr, das ist das grösste Geschenk, das du uns gemacht hast. Dein Wort sagt nicht, wir haben dich gefunden, sondern du hast uns auserwählt. Danke, dass du uns auserwählt hast, deine Kinder zu sein, mit dir zu leben. Danke für den Reichtum, den wir in dich haben, dass du uns zu mehr als Überwinder gemacht hast, dass der, der in uns lebt, ist, grösser ist als der, der in der Welt ist. Herr, dass mir durch deine Ströme geheilt sind und so weiter, Jesus. Ich danke dir einfach für all das Gute, was du uns schenkst. Und ich wünsche mir, dass wir alle können im Glaubensstruck zulegen, Herr. Dass wir ein neues wagen mit dir, dass wir uns aufs Wasser wagen und erleben, wie du einfach da bist. Herr, danke für deine Treue. Noch nie hast du uns im Stich gelassen. Noch nie sind wir irgendwo von dir enttäuscht worden, Herr. Danke, Jesus, dass du uns einfach immer wieder getragen hast, geheilt hast, begegnet bist. Danke einfach für all das Gute, Herr. Auch in schwierigen Zeiten hast du uns durchgetragen, Herr. Danke für deine Gnade und Güte, Jesus. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Oh, Jesus, du bist wunderbar. Preisig dir, Herr. Amen.